Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Wenn ich abends mit dem Velo von der Stammi heimfahre, begegne ich überraschend oft dem Quartierfuchs. Im Neudorf, Nähe Klinik Stephanshorn. Und so auch letzte Woche Dienstag bin ich mal wieder dem Quartierfuchs begegnet. Und während dem Velofahren habe ich versucht, mein Handy rauszuholen, das Foto von ihm zu machen. Und deshalb habe ich heute Morgen Krücken. Das ist gelogen. Ich habe einfach Krücken, weil ich ein kaputtes Knie habe, aber es soll uns heute Morgen nicht irritieren. Aber ich bin wirklich mit dem Velo gefahren und der Quartierfuchs war wieder da. Und manchmal schlendert er so gemütlich über die Straße, wenn es so 10 Uhr ist. Und manchmal sitzt er auch einfach nur so ganz lässig am Straßenrand. Hat irgendwer von euch auch einen Quartierfuchs? Kennt ihr euren Quartierfuchs? Oh, da gehen die Hände hoch. Okay. Wusstet ihr, dass Füchse Menschen erkennen können? Anscheinend ist das eine Gabe speziell von Stadtfüchsen. Sie lernen schnell, welche Menschen gefährlich sind und welche nicht. Und manche Stadtfüchse können sich dann so einzelne Gesichter merken. Ich würde ja gerne mal mit meinem Quartierfuchs reden, aber irgendwann hat er dann doch, glaub, Angst vor mir. Vielleicht bin ich gefährlich. Was interessant ist bei Füchsen, die wissen oft sehr genau, wenn die Mülltonnen rausgestellt werden. Oder wenn die Hühner unbeaufsichtigt sind. Sie nutzen quasi die Routine der Menschen aus. Und das ist nicht unbedingt gemein, sondern sie sind einfach extrem aufmerksam. Es sind extrem aufmerksame Tiere. Und ich lade uns heute Morgen ein, auch extrem aufmerksam zu sein. Wenn wir jetzt gleich die ersten beiden Kapitel im Hohelied hören. Ich habe hier entschieden, das Ganze mal vorzulesen. Diese Poesie, die ist uns ungewohnt, da gebe ich dem Benny recht. Das kennen wir sonst nicht so in der Bibel. Und der Hans-Rudi hat uns letzte Woche schon in diese Gattung des Hohelieds eingeführt. Wenn ihr das verpasst habt, gerne nachschauen. Und heute wollen wir auch wieder eine Art doppelt lesen. Wir haben zum einen den Text, der vor uns liegt. Aber es geht ja auch darum, was bedeutet dieser Text, der vor uns liegt? So was steht dahinter? Was ist die Botschaft? In den ersten beiden Kapiteln vom Hohelied, da begegnet uns die weibliche Sprecherin. Und es ist irgendwie eine Art von Dialog. Es ist ein Hin und Her. Es taucht irgendwann ein Mann auf, ein Geliebter. Aber dann gibt es auch noch Freundinnen von ihr. Und auch noch ihre Brüder kommen dann auch noch vor. Und am Ende geht es dann um die Füchse. Unser Thema heute, Sehnsucht nach Liebe. Ich lese uns Hohelied Kapitel 1 und 2 und lade euch ein, wirklich extrem aufmerksam zuzuhören. Dies ist das Lied der Lieder, ein Lied von Salomo. Ich möchte, dass er mich küsst, mit seinem Mund. Ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Deine Salben verbreiten köstlichen Duft. Wie Öl geht dein Name über die Lippen. Deshalb schwärmen die jungen Frauen für dich. Nimm mich mit dir, schnell, lass uns gehen. Der König führt mich heim in seinen Palast. Lasst uns jubeln und unsere Freude haben mit dir. An deiner Liebe wollen wir uns berauschen, mehr als am Wein. Die jungen Frauen schwärmen zurecht für dich. Braun gebrannt bin ich und schön, ihr Töchter aus Jerusalem, dunkel wie die Zeltdecken der Beduinen, schön wie die Teppiche Salomos. Seht nicht drauf, wie dunkel ich bin. Die Sonne hat mich so braun gebrannt. Die Söhne meiner Mutter, die Brüder, waren mir böse. Ich musste draußen die Weinberge bewachen. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht bewacht. Gib mir Nachricht, mein Geliebter. Wo weidest du deine Herde? Wo lässt du sie lagern zur Mittagszeit? Sonst laufe ich ziellos durch die Gegend und suche dich bei den Herden deiner Freunde. Du Schönste unter den Frauen, wenn du das nicht weißt, folg einfach den Spuren der Schafe. Führ deine Zicklein auf die Weide. Bei den Zelten der Hirten findest du mich. Mit einer Stute am Wagen des Pharaos vergleiche ich dich, meine Freundin. Mit Bändern schön geschmückt und deine Wangen, dein Hals sind deine Wangen, dein Hals, um den Muschelketten du trägst. Wir wollen Kettchen aus Gold für dich machen, silberne Glöckchen hängen wir dran. Bis zum König, der an festlicher Tafel sitzt, verströmt mein Parfüm seinen betörenden Duft. Mein Liebster ist wie ein Beutel duftender Myrrhe, der zwischen meinen Brüsten liegt. Mein Liebster ist ein Zweig von Hennablüten, ein Wohlgeruch in den Weinbergen von Engedi. Ja, schön bist du, meine Freundin, du bist wunderschön, deine Augen sind wie Tauben. Auch du bist schön, mein Liebster, du bist so begehrenswert. Grünes Laub umrankt unser Hochzeitslager. Aus Zedern sind die Balken unseres Hauses. Zypressenholz trägt unser Dach. Ich bin eine Blume der Ebene Scharon, eine Lilie, die in den Tälern wächst. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Liebster unter den jungen Männern. In seinem Schatten habe ich Lust zu sitzen, ja, seine süße Frucht reizt meinen Gaumen. Er hat mich ins Weinhaus geführt, dessen Schild über mir heißt Liebe. Oh, stärkt mich Rosinenkuchen, ermuntert mich mit frischen Äpfeln, denn ich bin so krank vor Liebe. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf, sein rechter hält mich umschlungen. Ihr Töchter Jerusalems, die Freundin, ich beschwöre euch bei den Gazellen oder Rehen auf dem Feld. Schreckt nicht auf, stört uns nicht, solange die Liebe uns bezaubert. Hör ich da nicht meinen Liebsten? Ja, der kommt. Er springt über die Berge, hüpft herbei über die Hügel. Mein Liebster gleicht der Gazelle oder einem jungen Hirsch. Schon steht er an unserer Hauswand. Er schaut durch das Fenster hinein, späht durch das Fenstergitter. Mein Liebster redet mir zu. Schnell, meine Freundin, meine Schöne, komm heraus. Denn der Winter ist vorbei, der Regen ist vorbei, er hat sich verzogen, Blumen sprießen schon aus dem Boden, die Zeit des Frühlings ist gekommen. Turteltauben hört man in unserem Land, der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen, die Reben blühen, verströmen ihren Duft. Schnell, meine Freundin, meine Schöne, komm doch heraus. Mein Täubchen im Felsenversteck, im verborgenen Nest an der Bergwand. Lass mich doch deinen Anblick genießen. Lass mich durch deine Stimme hören. Wenn deine Stimme klingt süß wie Honig und dein Anblick ist wunderschön. Fangt uns die Füchse, die kleinen frechen Füchse. Sonst verwüsten sie noch die Weinberge. Ja, unsere Weinberge stehen in voller Blüte. Mein Liebster gehört mir und ich gehöre ihm. Er findet seine Lust bei den Lilien, bis es Tag wird und die Schatten fliehen. Komm zu mir, mein Liebster, wie eine Gazelle, wie ein junger Hirsch über die zerklüfteten Berge. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns jetzt hilfst zu verstehen, was dieser Text uns heute Morgen zu sagen hat. Amen. Wow. Wenn wir so einsteigen, das erste Kapitel, da sehen wir ein dreifaches Kennenlernen. Diese beiden Liebenden, die nähern sich einander. Und dann als Hörer und Lesende lernen wir dann so ein bisschen was von diesen beiden Hauptdarstellern kennen. Und wir werden relativ schnell dann in das Thema eingeführt. Es geht um diese beiden und die Liebe, die sie zueinander haben. Und sofort im zweiten Vers heißt es, ich möchte, dass er mich küsst. Das ist sofort eine deutliche Ansage der Frau. Sie hat Verlangen, sie will das. Sie wünscht sich Küsse, Zärtlichkeiten. Sie ist diesem Mann begegnet und jetzt ist sie begeistert von dem. Wichtig ist hier zu verstehen, welches Wort im Hebräischen genutzt wird. Im Hebräischen gibt es mehrere Worte für Liebe. Und hier wird nicht das Liebe so als Liebe relativ abstrakt, Ahava benutzt, sondern das Wort, was hier steht, ist Dod, D-O-D, Dod. Und Dod steht für eine Liebe, steht für körperliche Nähe, für sexuelle Begehren und eine Liebe mit Anziehungskraft. Und das ist spannend, das Hohelied beginnt ja nicht mit irgendwie einer Liebestheorie und irgendwie sind wir da oben, sondern wir sind bei einer verkörperten Sehnsucht. Wir sind ganz, ganz bei Menschen. Und wir merken, wie diese Worte von dieser begeisterten Frau einfach nur so aus ihr raussprudeln. Ich glaube, sie hat so einfach so wie alles runtergeschrieben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich meinte, wir leben ja heute in einer Kultur, wo wir Sehnsucht so ein bisschen misstrauen. Wenn Menschen zu viel fühlen, das ist eher gefährlich. Oder wenn Menschen zu viel wollen, vielleicht ist der oder die noch so ein bisschen unreif hinter den Ohren. Oder wenn Menschen zu viel verlangen, Achtung, da ist einer eher egoistisch unterwegs. Was interessant ist hier im Hohelied, ist diese Sehnsucht am Anfang. Da ist diese Sehnsucht sofort da. Der Theologe Julius Steinberg, der kommt zu dem Schluss, ihr könnt das Zitat mitlesen, beinahe jedes einzelne Gedicht des Hoheliedes ist von seiner Gattung her ein Sehnsuchtslied. Das Verlangen ist also noch nicht erfüllt. Im Gegenteil sind Sehnsucht, Verlangen und Erwartung die emotionalen Triebkräfte, die das Hohelied innerlich zusammenhalten. Es ist ein Motiv, das kennen wir, glaube ich, eher aus dem Psalm. Zum Beispiel Psalm 42, 2, relativ berühmte Worte, da heißt es, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Und dieses Lechzen ist wieder dieses Sehnen. Hier sehnt sich der Hirsch, der Mensch nach Wasser, also ein körperliches Verlangen. Interessant ist, dieses Lechzen könnte man auch mit Hecheln übersetzen. Ich habe Durst, ich habe Durst, ich brauche das jetzt zum Überleben. Und nach dieser Sehnsuchtseinleitung im Hohelied kommt dann so ein ganz ehrlicher Abschnitt. Da sagt die Frau, braun bin ich und schön. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht bewacht. Das müssen wir verstehen, wenn wir braun sind, wenn wir braun gebrannt sind, dann ist es ein Zeichen, wir waren an der Sonne, wir waren im Urlaub und so weiter. Jetzt sind wir in einem ganz anderen Kulturkreis und damals bedeutet es, wenn du braun bist, wenn du braun gebrannt bist, wenn deine Haut dunkler ist, dass du draußen arbeiten musstest. Und ihre Brüder, die haben dafür gesorgt, dass sie draußen im Weinberg arbeiten musste. Das hieß, wenn sie draußen irgendwo am Weinberg arbeitet, kann sie nicht am gesellschaftlichen Leben im Dorf teilnehmen. Das war eine Maßnahme von den Brüdern, clever überlegt, dass sie nicht sich verfrüht verliebt. Es war quasi eine Art Schutzmechanismus und auf der anderen Seite aber auch eine Kontrolle. Und dann eben sagt sie, und da höre ich so fast stöhnend kommentiert, ich habe mich um den Weinberg meiner Familie gekümmert, aber um meinen eigenen Weinberg aber, da habe ich keine Sorge getragen. Und das ist so eine Selbstbeschreibung. Und ich meinte, sie zeigt sich hier ein Stück weit verletzlich. Die Frau weiß auf der einen Seite, ja, ich bin schön. Ich weiß, dass ich schön bin, aber ich bin auch gezeichnet von dem, dass ich draußen hart arbeiten musste, dass ich eben braun gebrannt bin. Und sie sagt hier, ich habe mich nicht um mich gekümmert, wegen diesen Pflichten, die ich hatte, die Fremdbestimmung, unter der ich einfach stehe. Und hier auf einmal, nach diesen sprudelnden Worten am Anfang, habe ich so das Gefühl, oh, hier ist irgendwie so eine gewisse Unsicherheit jetzt im Raum. Und ich glaube, hier geht es dann um Identität. Ich habe es so formuliert, bevor Intimität wächst, muss Identität geklärt werden. Bevor Intimität wächst, muss Identität geklärt werden. Und hier lade ich uns jetzt ein, extrem aufmerksam zuzuhören. In jede Beziehung, in jede Freundschaft nehmen wir unsere Identität mit hinein. Unsere Versäumnisse, unsere Prägungen, vor allem auch Prägungen der Herkunftsfamilie, die eigenen Sehnsüchte, Lebenssätze, Lebenslügen und so weiter. Das Paket nehmen wir mit hinein in Beziehungen, Freundschaften und so weiter. Und hier müssen wir uns das bewusst machen, wenn wir einen ungepflegten Weinberg haben, wenn unser Leben ungepflegt ist, können wir damit auch Intimität sabotieren. Wenn es bei uns dreckig, dunkel, verstaubt ist, wenn wir nie in innerliche Pflege unseres Seins, unseres Weinberges investiert haben, wenn wir nie aufgeräumt haben, wenn wir nie aufgearbeitet haben, dann hat das einen Impact, eine Auswirkung auf Beziehungen. Viele von euch wissen, ich bin ein Scheidungskind. Und wenn ich die Scheidung meiner Eltern und die Auswirkungen, die es auf mich hatte, nicht aufgeräumt und bearbeitet hätte, dann wäre es sehr schwer geworden, wenn ich selber in die Ehe gehe. Und obwohl ich es bearbeitet habe, kam am Abend vor der Hochzeit trotzdem noch die Zweifel, dass ich das Potenzial in mir habe, dass meine Ehe auch scheitert. In Kapitel 1,7 sucht die Frau dann ihren Geliebten. Und sie fragt so, wo weidest du deine Herde? Und dann ist so eine ganz klassische Antwort, ja, sie soll doch einfach den Spuren der Herde folgen. Das macht Sinn. Aber was steht hier? Damit sie ihren Hirten finden kann, muss sie selbst zu einer Hirtin werden. Sie muss sich auf die Welt des Geliebten, des Gegenübers einlassen. Und wir sehen hier, in der Liebe gibt es keine Abkürzungen. Ja, sag mir doch einfach, wo du bist. Nein, folge den Spuren, werde zur Hirtin und dann findest du mich bei meiner Herde. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, dann ist es so zentral wichtig, dass wir wissen, dass wir uns selbst gut kennen, damit wir auch den anderen gut kennenlernen können. Ich bin überzeugt, ein regelmäßiger Frühlingsputz der Seele ist gut für mich, aber auch für mein Gegenüber, für alle Beziehungen, in denen ich drin stehe. Weil es hilft uns dann auch, wenn wir unterwegs sind, eben auf Kurs zu bleiben. Es fällt auf, wenn wir so am ganzen Stück dieses Hohelied, die ersten beiden Kapitel lesen, dass hier extrem viel gelobt wird. Du bist schön, deine Augen sind wie Tauben, du bist begehrenswert, du bist eine Stute am Wagen des Pharaos. Das sind Worte, die habe ich in den letzten Tagen nicht auf irgendeiner Karte für den Valentinstag gefunden. Du bist eine Stute am Wagen des Pharaos und dann ist da so eine Stute und dann so ein Pharao-Wagen. Stellt euch das vor. Gut, Benny. Aber jetzt müssen wir wieder verstehen, wir sind in einem alten Kulturkreis, eine andere Zeit, im alten Orient. Die Stute, die war sinnbildlich für höchste Eleganz, für Kraft, für Anmut, für Kostbarkeit. Wir stolpern heute darüber, aber es liegt so viel in diesen Bildern drin. Aber was zwischen diesem Loben auffällt, wir hören nichts über die Biografie von den beiden. Lebenslauf, keine Ahnung. Haben die auch Interessen oder Hobbys? Oder haben die nur diese Sehnsucht, dieses körperliche Verlangen? Keine Ahnung. Und wir sehen dann vielmehr hier eine Steigerung. Erst ist es so ein Ping-Pong, so indirekte, poetische Komplimente. Und dann geht es um die Bewunderung von ihr, von mir und so weiter. Und dann geht es in so eine exklusive Zugehörigkeit. Du gehörst zu mir, ich gehöre zu dir. Also wir merken, dass eine gewisse Spannung, da sind diese Triebkräfte. Aber was wir hier unterstreichen müssen, dass Liebe wird hier verbalisiert. Liebe bleibt hier nicht still. Also nicht so einfach, ah ja, sie weiß ja, dass sie schön ist. Oder ah ja, er weiß ja, er ist so ein Fitness-Typ und hat einen schönen Oberkörper. Er weiß das ja. Und ich glaube, hier dürfen wir wieder extrem aufmerksam sein. Wer nicht lernt, Liebe auszusprechen, wird sie allenfalls verlieren. Komplimente bauen hier die Beziehung von den beiden. Komplimente werden nicht als eine Art Dekoration verstanden, sondern als Beziehungsarbeit. Ihr kennt sicherlich diese Theorie vom Beziehungskonto, zum Beispiel für Freundschaften. Man kann sich eben eine Beziehung wie so ein Konto, wie so ein Spargeldschwein vorstellen. Und jedes Kompliment, jedes Zuhören, jede kleine Aufmerksamkeit ist so eine Einzahlung. Lass ich immer ein Fünf-Lieber rein. Tang, tang, tang. Und jetzt haben wir ja eben, wir haben ja unzählige Sparschweine und unterschiedliche Beziehungen, in die wir investieren. Immer mal wieder da ein Fünf-Lieber und hier und dann da. Aber jetzt ist es ja so, dann kommt mal eine Kritik in der Freundschaft, ein bisschen Ignoranz, irgendwie eine Härte in der Beziehung. Und auf einmal merkt man, vielleicht gar nicht sofort, aber dass Sachen wieder rausgenommen werden, dass vom Beziehungskonto abgehoben wird. Und auf einmal kann es sein, dass so eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Ehe innerlich bankrott geworden ist. Und da möchte ich euch mal ganz praktisch fragen, welches war das schönste Kompliment, das du in letzter Zeit bekommen hast? Welches war das schönste Kompliment, was du in letzter Zeit bekommen hast? Oder umgekehrt gefragt, wem hast du in den letzten Tagen ein gutes Kompliment gemacht? Deinem Partner, einer Freundin, deinem Kind, einer Arbeitskollegin? Was meine ich mit gutem Kompliment? Das ist ein Kompliment, wo ehrlich gemeint ist. Es ist ein Kompliment, wo du etwas individuell beobachtet hast und wo du quasi wie unterstreichen möchtest, hey, die Art und Weise, wie du das, das war genial. Und das ist, glaube ich, eine Stärke von dir, dass du. Also nichts Künstliches, also nicht so, ich muss meinen Chef loben, dass ich bessere Arbeitskonditionen habe oder so, sondern es ist wirklich dieses, ich gebe das Kompliment wie ein Geschenk und erwarte nichts zurück. Ich glaube, Wertschätzung, Komplimente, die nicht ausgesprochen werden, die verdunsten dann einfach. Und natürlich gehört es dann auch wieder die Gegenseite dazu, dass man auch Komplimente empfangen kann. Und manchmal ist es ja gar nicht so einfach, gerade wenn es öffentlich passiert oder so. Und manche wehren sich dann ab. Es gibt Kulturen, zum Beispiel die Schweizer Kultur, die spielen das eher herunter. Oder es gibt dann Kulturen, die geben sofort zurück, du bist auch ein cooler Typ und so. Und da habe ich mir überlegt, ja, warum reagieren wir auf ein Kompliment so, wie wir reagieren? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Und es kann vielleicht sein, wir selber haben so einen unsicheren Selbstwert. Vielleicht ist unsere Identität auch so ein bisschen hin und her gerissen. Vielleicht zeigen wir einfach eine falsche Bescheidenheit. Oder vielleicht löst dann ein Kompliment bei dem einen oder anderen auch das Gefühl von einer Verpflichtung, dass ich dann auch was geben muss. Das ist so dieser Klassiker. Du lädst Freunde ein und sie bringen einen Blumenstrauß. Und jetzt stresst dich das schon, weil wenn du bei den Freunden wieder eingeladen bist, dann musst du ja auch einen Blumenstrauß und eine Schokolade mitbringen. Kennt ihr das? So bin ich aufgewachsen. Man kommt nicht mit leeren Händen. Aber zu Freunden darf ich doch mit leeren Händen kommen, einfach so wie ich bin, oder? Komplimente sind Geschenke und die dürfen wir einfach annehmen, Punkt. Im Hohelied Kapitel 2, Vers 4 heißt es dann, er hat mich ins Weinhaus geführt und sein Banner über mir ist Liebe. Und viele denken hier, jetzt haben wir ein Schlafzimmerbild. Und da muss ich euch enttäuschen. Ich würde es interpretieren als, jetzt sind wir so richtig im öffentlichen Raum. Hier geht es nämlich darum, dass die Liebe sich nicht versteckt. Sie bekennt sich, sie zeigt sich öffentlich. Ich habe schon mal das Beispiel gebracht, aber finde es sehr passend. Meine Frau kommt aus Südafrika, ich habe auch eine Zeit in Südafrika gelebt. Und in Südafrika, bei Männerfreundschaften, wenn Männer sich freundschaftlich, nicht erotisch freundschaftlich, sondern einfach zwei Männer, die Freunde sind, wenn die sich begegnen und zum Beispiel unterwegs sind, dann ist es sehr normal, dass zwei Männer die Hände halten. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich war in der Black Community und in Schwarz unterwegs und auf einmal mein Freund Trevor nimmt meine Hand und ich denke, scheiße, was ist jetzt los? Kann es einfach sein, dass er mich beschützen möchte, weil ich jetzt gleich ausgeraubt werde? Und dann habe ich gesagt, hey Trevor, what's up? Und da habe ich gelernt, das ist ein Zeichen, der Toffee ist mein Freund. Andere Kultur, aber öffentlich hat Trevor sich zu mir gestellt. Ich bin anders geprägt, aber es hat so viel Kraft in dem. Es ist genauso, wenn ich mit meiner Frau, sie hat auch gerne wie in der Öffentlichkeit, wenn wir Händchen halten. Das zeigt, Sam gehört zu mir und ich gehöre zu ihr. Und dann dieser Banner hier im Hohelied ist eben genau das Zeichen. Das Banner, wo Liebe heißt, es drückt Zugehörigkeit aus, es drückt auch einen Schutz aus und es stiftet auch Identität. Liebe schafft Räume und auch öffentlich zeige ich meine Liebe. Und das schafft dann eine Atmosphäre. Vielleicht einfach hier eine Randbemerkung, es geht immer wieder um Wein und Wein trinken und ein guter Wein ist auch ein guter Wein. Und das hat im alten Orient einfach auch sehr viel mit Liebe, mit Beziehung zu tun. Einen guten Wein mit einem Freund, seiner Frau, mit dem Ehemann, da wissen wir alle, das tut einfach gut. Und wenn du gern Bier trinkst, dann darfst du auch gern Bier trinken. Das Hohelied, das lädt uns hier ein, gestaltet doch auch so kostbare Momente. Geht mal wieder auf ein Date in die Stadt. Treff dich mit guten Freunden in der Beiz. es soll nicht alles hinter verschlossenen Türen passieren, sondern es darf und soll auch öffentlich passieren, dass ich in Freundschaften bin, in einer Ehe, in Beziehungen und so weiter. Aber jetzt ist hier so ein bisschen Vorsicht gegolten. Es heißt dann im Vers 7, stört die Liebe nicht, bis es ihr selbst gefällt. Es geht hier nicht darum, irgendwie Angst vor Liebe zu haben, sondern es geht hier gewissermaßen um ein Timing. Liebe hat Gesetzmäßigkeiten, Zyklen, Rhythmen. In den nächsten Wochen werden wir noch mehr darauf eingehen. Der Rhythmus, der Zyklus, der uns hier vorgestellt wird im zweiten Kapitel, ist der Frühling. Wir könnten auch von dem Rendezvous im Frühling sprechen. Und da geht es eben, die Geliebte sagt, höre ich da nicht meinen Liebsten? Und dann springt er über die Berge wie eine Gazelle, Dynamik, Aufbruch, Freiheit, so ein bisschen Frühlingsgefühle beschreibt sie hier. Und dann aber mitten in dieses romantische Bild von dem Rendezvous im Frühling sagen sie, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, unsere Weinberge stehen in Blüte. Also in Blüte, es ist Frühling, aber passt auf diese Füchse auf. Warum Füchse? Die wühlen Wurzeln auf. Die Füchse, die fressen reife Tauben. Die Füchse, die beschädigen Mauern, wo den Weinberg zusammenhalten. Und auf einmal, ihr seht da diese süßen Füchse, aber aus diesem Fuchs, können wir ein Live-Bild haben? Aus diesem süßen Fuchs, sehr gut, wird auf einmal so ein böser Fuchs, so ein listiger Fuchs. Und davon reden sie. Und jetzt sind wir wieder in diesem altorientalischen Kontext und der Fuchs, der gilt als eine Metapher für einen gierigen Liebhaber. Vielleicht kennst du heute noch diesen Ausspruch, ey du Fuchs, zum Beispiel, du stehst am Buffet und da haut sich einer so richtig den Teller voll. Und da würde ich sagen, ey du Fuchs, langsam. Also dieses Gierige, das kennen wir heute noch. Aber diese Frau vor allem hier sagt, die redet ja auch immer, dass sie einen Weinberg symbolisiert. Und hier geht es darum, wie schützt sich die junge Frau? Wie können wir darauf achten, dass sie nicht ausgenutzt wird von so einem kleinen Fuchs. Und ich glaube, auch hier müssen wir wieder extrem Aufmerksamkeit. Ich beobachte, nicht die großen Sachen beschädigen Beziehungen, sondern eben die kleinen süßen Füchse, vermeintlich süßen. Das sind unausgesprochene Verletzungen, das ist vielleicht eine ständige Kritik, schon wieder du und du machst immer und so weiter. Es ist heutzutage vielleicht einfach eine Dauerablenkung. Es kann sein, emotionalen Affären, dass du gar nicht in der Beziehung bist, sondern im Kopf und emotional immer woanders bist. Es hat mal wer gesagt, dass Erosion, nicht Explosion, das Problem ist, wenn Beziehungen, wenn Freundschaften, wenn Liebe auseinanderbrechen. Und da habe ich so gedacht, wir haben das alle verfolgt, da im Bündnerland, da in Brienz, dieses Bergdorf. Da haben die 62 Wochen lang, mussten sie evakuiert werden aus dem Dorf vor diesem drohenden Bergsturz. Und immer mal wieder war so ein bisschen Erosion da und ein bisschen da. Und man hat so gemerkt, den Nachrichten so die Bewohner, die haben keine Lust mehr aufs Warten. Da passiert ja nichts. Und da gibt es ja diese berühmte Aussage, wenn der Berg käme, hätten wir Ruhe. Dann wäre alles klar, wenn der Berg jetzt runterkommt, dann wissen wir, wie es aussieht und so weiter. Aber es sind halt diese kleinen Dinge und deshalb war ja die Regierung vor Ort und die Experten gesagt, na, aufpassen. Und das ist eigentlich genau die Botschaft. Wie können wir vorsichtig werden und aufpassen für diese Erosion? Das Problem ist, Füchse sind schlau. Und sie nutzen unsere Routinen, so bin ich eingestiegen in die Predigt. Die kennen Gewohnheiten, sie nutzen unbewachte Momente. Und hier wird es ja klar gesagt, der Weinberg steht in voller Blüte, es ist voll Frühling. Und das ist hier ein wichtiger Hinweis, denn Füchse kommen nicht im Winter, sondern im Frühling. Also wenn es läuft, wenn Nähe wächst, wenn Beziehungen entstehen und so weiter, dann wollen Füchse kommen. Dann wollen sie Früchte, die Trauben, die am Reifen sind, knabbern. Kapitel 2 schließt dann mit einer Erwartung, bis es Tag wird und die Schatten fliehen. Und das Kapitel 2 endet so ein bisschen mit so einem Cliffhanger. Das kennen wir alle, die gern Serien mögen. Ah, wie geht's denn weiter? Es bleibt so ein Mix im Raum stehen, Erwartung, Begegnung, Spannung, Sehnsucht nach Liebe. Und dieser Mix, der macht dann einfach eine Beziehung lebendig. Und ich möchte mit einem Gedanken noch enden. Der Hans-Rudi hat letzte Woche von der Allegorie gesprochen, die Art und Weise, wie wir das Hohelied auslegen können. Das ist diese Doppeldeutigkeit, die ich schon angesprochen habe. Und hinter den Bildern und Personen gibt es mehr als nur eine wörtliche Bedeutung. Und das Hohelied, dieses Lied zwischen Mann und Frau, können wir auch mit der Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde auslegen. Mann für Jesus Christus und Frau für die Gemeinde. Und als Gemeinde suchen wir ja die Nähe Gottes. Das tun wir zum Beispiel jetzt gerade im Gottesdienst. Wir suchen die Nähe. Oder du suchst alleine in der Stille seine Nähe. Dann ist es einfach zentral zu wissen, dass er zuerst unsere Nähe gesucht hat. Das ist die Ausgangslage. Gott hat zuerst unsere Nähe gesucht. Wir lesen das im ersten Johannesbrief. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich glaube, dass wir so oft Nähe mit Hilfe verwechseln. Wie oft suchen wir, und da schließe ich mich mit ein, Gott nur als Problemlöser. Gebet als eine Art Hotline, dass man irgendwie schneller zur Sache kommt. Wie oft suchen wir Hilfe, aber nicht Nähe. Wie oft haben wir es vielleicht schon erlebt, und da habe ich jetzt eine schöne, nicht geplante Symbolik, dass wir Gott eher als Krücke nutzen, als wirklich vor sein Angesicht zu kommen. Dass wir ihn mehr nutzen, wenn es uns schlecht geht, wenn wir im Notfall sind, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir die Krücken da nicht mehr brauchen, dann ist ja alles wieder gut. Es ist David, der im Psalm 27 es so formuliert: Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte im Haus des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Also nicht nur seine Hilfe, sondern seine Nähe, seine Gegenwart. Viele von uns finden 5 Minuten Stille heute schwerer, wie 1 Stunde Netflix schauen. Warum ist das so, dass uns Stille so schwer fällt, aber vorm Fernseher sitzen so einfach? Ich glaube, weil diese Nähe uns verletzlich macht. Beziehungen, wenn ich meine Masken runternehme, wenn die Fassade durchbricht, dann mache ich mich verletzlich. Und das mag keiner von uns, vor allem nicht Männer. Und wenn wir dann Nähe zu Menschen haben, dann können wir uns auch nicht mehr verstecken. Dann kommt nämlich unsere Identität raus, unsere Prägungen und so weiter. Wisst ihr, was mir hilft? Und das ist ich habe es so formuliert, Gott erwartet nicht einen perfekt gepflegten Weinberg. Ja, wir sollen unseren Weinberg pflegen, aber es geht nicht um Perfektion. Wir müssen nicht perfekt sein, dass wir in diese Nähe eintauchen können. Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und es soll trinken, wer an mich glaubt. Wir dürfen kommen, wenn wir Durst haben, wenn wir Sehnsucht haben, dann dürfen wir kommen. Und das ist eine Einladung, dass wir die Nähe Gottes suchen dürfen. Gott erfüllt nicht jede Sehnsucht sofort. Er wird die ein oder andere reifen lassen. Aber wie der Geliebte die Geliebte ansieht, so sieht Jesus seine Gemeinde. Er sieht nicht nur Dornen, sondern er sieht durch die Dornen, was sieht er? Die Lilie, die schöne Blume. Und wenn wir auch anfangen, mit den Augen des Geliebten dann zu sehen, dann prägt das unsere Freundschaften, unsere Ehen und so weiter. Ich würde sogar behaupten, dass das würde Kirchen und Gemeinden auch verändern, wenn wir sehen, wie der Geliebte sieht. Ja, es läuft nicht alles gut, aber hey, das, was ich gut sehe, das Schöne, das verbalisiere ich auch. Das sind dann wieder die Komplimente, das ist die Ermutigung und so weiter. Ich lande nochmal mit unseren Füchsen. Füchse sind im Müll und Garten anzutreffen, das wissen wir. Umgegrabene Beete, geplünderte Mülltonnen, sie machen das nicht aus Spaß, wäre ja auch schön, sondern weil sie Nahrung wittern. Füchse sind Opportunisten. Opportunisten, das wären ja auch Personen, die flexibel auf Gelegenheiten reagieren und das nutzen, was sich so gerade anbietet. Und ich möchte das Bild jetzt nicht so negativ, dass wir es, Opportunist kann man auch als negativ ausnutzen, sondern da mache ich den Fuchs mal noch wieder freundlich, sondern ich möchte das Bild positiv unterstreichen und zwar folgendermaßen. Wer sich von Gott geliebt weiß, weil er uns zuerst liebt, wird selber verschwenderischer mit Liebe umgehen. Wer geliebt ist, beginnt Gelegenheiten zur Liebe zu sehen und zu nutzen. Quasi, man wird dann ein Opportunist der Liebe. Lockerer ein gutes Kompliment weitergeben, einfacher die Nähe einer Freundschaft suchen, spontaner Raum für Stille und Gebet schaffen, vielleicht unkomplizierter ein Rendezvous mit deinem Ehemann, mit deiner Ehefrau haben. Und nochmals, es muss nicht perfekt sein. Es geht um Verfügbarkeit, es geht um gewissermaßen Spontanität. Und Spontanität ist vielleicht manchmal besser als Perfektion. Wer Sehnsucht nach Liebe hat, der nutzt Chancen, selber Liebe ein Gesicht zu geben. Ich setze einen Doppelpunkt mit Hohelied 2, Vers 10. Da sagt die Geliebte, mein Freund spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, komm her. Ich möchte das allegorisch auslegen und uns zusprechen. Jesus spricht uns zu. Dir und mir, steh auf, meine Gemeinde, meine Schöne, und komm her. Und ich lade uns ein, jetzt gemeinsam aufzustehen. Weil wir möchten nämlich jetzt herkommen, nochmal im Lobpreis und diese Nähe Gottes suchen. Und ich lade euch ein, vielleicht gibt es hier und da noch einen Fuchs, den du irgendwie benennen musst, dann darfst du das vor Jesus bringen. Lasst uns Gott anbeten mit dem ersten Lied, der Einzige.